Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute spreche ich noch einmal mit Brigitte Lambert. Es ist der zweite Teil ihrer Lebensgeschichte und der ihrer Mutter. In der letzten Woche erzählte uns Brigitte Lambert schon über die Erlebnisse ihrer Mutter während der Hitlerzeit und der Flucht. Heute geht es um die Zeit danach, bis heute. Und damit kommen wir von der Lebensgeschichte ihrer Mutter Grete zu Brigittes eigener Geschichte, angefangen mit ihren ersten Erlebnissen in den australischen Schulen ab 1959. Die Familie brachte zunächst einige Zeit im Flüchtlingslager in Nürnberg zu, wo Brigittes Mutter ihren Mann kennenlernte und Brigitte 1950 geboren wurde. Ende der 50er Jahre wollte die Mutter aus Deutschland weg. Für immer den Rücken kehren, sagte sie, ans Ende der Welt, egal wohin, nur weg vom Krieg und den Folgen. So kamen sie nach Australien. Und obwohl ihrer Mutter Grete anscheinend persönlich nicht viel Schlimmes während des Krieges oder der achtmonatigen Flucht aus dem Samland bis nach Nürnberg passiert ist, hat sie diese Zeit jedoch anscheinend sehr geprägt. An dieser Stelle von Brigittes Erzählung setzen wir heute wieder an.
Also große Unsicherheit für alle. Das ist was, ich glaube, das ist im Sinn und im Körper meiner Mutter wirklich stark eingefahren, würde ich sagen.
Ach, bestimmt, bin mir sicher, dass man das nicht ganz verdrängen kann, sich das irgendwo zeigt, denn deine Mutter will ja auch gar nicht davon reden. Also sie wollte nicht mit mir reden, sagst du. Und
nein.
Mit euch Kindern oder mit dir, bist du die einzige Tochter?
Nein, ich habe eine Schwester, eine kleine Schwester. Ich sage kleine Schwester. Sie war damals 6 Monate alt, als wir nach Australien gekommen sind. Ich war schon 9.
Ah ja.
Ja.
Da hat sie mit euch also auch nicht viel drüber reden wollen, verstehe ich jetzt von dem, was du mir so erzählst.
Ja, sie hat eigentlich nur drüber gesprochen, wenn ich sie gefragt habe. Sie hatte sich nicht geniert oder so, hat sich nicht dumm angestellt, aber sie konnte eigentlich nicht begreifen, wieso ich interessiert war. Das ist die Sache.
Interessant.
Weil sie hat alles verdrängt. Sie hat Deutschland den Rücken gekehrt, als wir nach Australien gekommen sind. Sie wollte auch nie Deutschland besuchen.
Also sie ist nie wieder zurückgegangen?
Nur einmal mit meinem Vater, aber wie ist das deutsche Wort? Verdrießlich.
Ah ja, sie wollte gar nicht gerne.
Sie wollte nicht gerne gehen. Und mein Vater ist einmal dann alleine gegangen. Und dann, musst du dir vorstellen, Trudi, in 1984 sollten sie wieder, meine Eltern wollten wieder nach Deutschland fahren. Das war für Mai gedacht, für Mai 1984. Und im Sommer, also im März sehe ich, im Februar irgendwie bin ich bei meiner Mutter gewesen, da habe ich sage ich, Mama, warum hast du die Koffer schon gepackt? Musst du daran mal denken, sie hat die Koffer schon 2 Monate vor der Reise gepackt. Und dann ist mein Vater gestorben.
Ach, wie tragisch.
Der konnte gar nicht mit nach Deutschland.
Ach, wie tragisch.
Und ich sagte noch, ich kann mich noch so gut erinnern, ich sagte meiner Mutter, wieso hast du die Koffer schon gepackt? Du weißt ja nicht, was noch passieren kann. Und dann ist mein Vater gestorben. Das konnte noch passieren.
Ist sie denn alleine gefahren dann?
Nein, ich bin mit ihr mit meinen 3 Kindern. Mein Sohn, er ist der Älteste, er war sowieso eingebucht, sage ich. Er sollte sowieso mit meinen Eltern mitfahren. Also sein Ticket war da schon gekauft. Ich bin auf dem Ticket von meinem Vater gefahren und dann habe ich eben meine anderen 2 Kinder noch mit dazu genommen und dann sind wir alle losgefahren. Wir sollten zur 85. Geburtstagsfeier meiner anderen Oma wir sollten dabei sein oder meine Eltern sollten dabei sein. Und das sind wir halt gewesen. Und das hat sich auf, das war immer noch eine Feier, aber es war eine sehr traurige Feier.
Weil es die Mutter deines Vaters war, die Geburtstag hatte.
Ja, das war die Mutter meines Vaters. Und ich musste ihnen alles genau schildern über den Tod. Meine Mutter hat sich zurückgezogen, ist nur immer da gesessen mit die Arme um sich. Und die haben mich alle ausgefragt über alles.
Das ist auch ganz schön Druck auf dich. Nicht einfach.
Es war nicht einfach, nein. Das war sehr, sehr traurig eigentlich.
Aber lass uns noch mal die Lücke füllen zwischen Flucht und nach Australien kommen. Und warum sind deine Eltern denn dann nach Australien gekommen? Wie ist es dazu gekommen?
Mein Vater wollte in Nürnberg eben ein Haus bauen. Und da hatte er meinen Großvater gefragt, das ist der Vater von meiner Mutter. Ihre Eltern haben mit uns zusammen gewohnt.
Also dadurch haben die sich kennengelernt dann nach der Flucht?
Meine Eltern haben sich nach der Flucht im Flüchtlingslager in Nürnberg kennengelernt.
Aha, okay.
Mein Vater kam aus französischer Kriegsgefangenschaft zurück in 1947 und meine Mutter war ja schon seit 1945 da und da haben die sich kennengelernt. 1949 haben sie geheiratet und ich war dann in 1950 geboren. Und dann sind wir so 52, 53 sind wir aus dem Lager ausgezogen. Wir waren eigentlich die Ersten von den beiden Seiten von der Familie, die aus dem Lager gekommen sind. Und danach, es ging eigentlich ganz gut. Ich meine, ich wusste was von Flucht, aber ich hatte keine Ahnung. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, würde ich sagen, in Nürnberg. Ich wusste von all dem gar nichts. Und dann wollte mein Vater eben ein Haus bauen und hatte meinen Großvater darüber gefragt. Und ich glaube, es sollte zu einem oder wäre bald zu einem Vertrag gekommen mit einem Bauunternehmer. Aber ich weiß nicht was. Irgendetwas hat meinem Großvater dann nicht gefallen. Er hat irgendetwas nicht getraut und dann fiel diese Sache auseinander. Und dann kam mein Vater auf die Idee auszuwandern. Er wollte zuerst alleine kommen, um zu sehen, wie die Lage hier ist. Und dann sollten wir nachkommen, meine Mutter und inzwischen war meine kleine Schwester da. Aber sie hat sich geweigert. Sie hat gesagt, nein, wenn du gehst, dann gehen wir alle zusammen. Ja, und dann sind wir eben nach Australien gekommen, weil da hatte mein Vater eben gedacht, dann hat er eine Chance, dass er seine eigene Wohnung bekommt und so. Und da sind wir dann 1959 ausgewandert. Aber vorher hat mir meine Mutter immer erzählt, das war dann glaube ich so um 1956 rum, da hat sie übers Radio über die Lage in Ungarn gehört und da hat sie wieder Schüsse gehört. Und das hat sie Angst gemacht und da hat sie zu meinem Vater gesagt, wenn du irgendwo findest, ist egal wo, am Ende der Welt, da gehen wir hin. Weil sie wollte vom Krieg weg sein. Sie wollte das nicht mehr hören. Sie konnte das nicht verkraften. Und dann ist es halt so gekommen. Da sind wir dann eben alle zusammen ausgewandert.
Und damals hat Australien ja auch ganz intensiv nach Auswanderern gesucht. Seid ihr da auch angesprochen worden oder gab es da irgendwelche Kampagnen, wo ihr wohntet, wo speziell nach Leuten gesucht wurde?
Davon weiß ich eigentlich nicht so viel. Mein Vater hat sich irgendwo beantragt. Eigentlich sollte auch ein Bruder mit, aber da kenne ich die Geschichte auch nicht genau, wieso das nicht so gekommen ist. Da sind wir eben alleine los. Aber mein Vater hat sich beantragt, er hat sich erkundigt. Eigentlich hat er sich in Schweden auch erkundigt. Und Australien ist zuerst aufgekommen. Und dann sind wir eben nach Australien gekommen.
Ah, so weit weg. Und wie war das denn für dich damals? Du warst 9, du musst ja irgendwie noch Erinnerungen haben, was das für dich bedeutet hat damals.
Naja, für mich war das am Anfang an eigentlich ein großes Abenteuer, dass wir hierher kommen. Ich war es gewöhnt, mit dem Motorrad nach Frankreich und nach Italien zu fahren mit meinen Eltern.
Zu dritt auf dem Motorrad?
Auf dem Motorrad, ja, ja. Zu dritt auf dem Motorrad.
Wow.
Wir hatten einen Seitenwagen. Das war schön bequem. Für mich war das immer sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und es war für mich nichts Neues, dass wir irgendwo hinreisen, ja. Das hat mir immer gefallen. Und ich als Kind, ich dachte auch, oh gut, da werden wir Englisch lernen, weil mein Vater hat einen Englischkurs noch gemacht, ehe wir weggefahren sind. Und da war ich eifrig dabei, das hat mir gefallen. Ich fand die ganze Sache großartig. Ich hatte auch keine Idee, wie es sein wird. Und dass es vielleicht ein bisschen schwieriger sein wird, als ich mir das vorstellte. Ja, sind wir mit der Castel Felice hieß das, die Castel Felice aus Bremerhaven. Da sind wir 1959 losgezogen. Für mich war das eigentlich eine sehr, sehr interessante Zeit, weil ich sollte doch meine erste heilige Kommunion machen. Aber das Schiff, das fuhr schon im März los und die Kommunion sollte im April, glaube ich, stattfinden. Da musst du dir vorstellen, wie das für mich war, weil das war alles im Zusammenhang mit dieser großen Reise nach Australien. Die haben die Kommunion für mich extra alleine gemacht.
Wow.
Och. Da war die Kirche war voller Leute. Ich war da in meinem weißen Kleid mit meinen zwei, eine evangelische und eine katholische Großmutter. Ich muss dazu sagen, meine Eltern waren gar nicht an Religion interessiert. Da weiß ich gar nicht, wieso das überhaupt so weit gekommen ist, dass ich zur ersten Heiligen Kommunion ging. Aber auf jeden Fall, das war ein sehr besonderes Ereignis. Ich meine, die ganze Nachbarschaft, die haben mich beschenkt und was nicht alles. Das war wirklich wunderbar. Und auf der Schiffsreise, das hat dann bedeutet, dass ich eben, weil es war ein italienisches Schiff, Castel Felice, da konnte ich dann zur Messe gehen und Kommunion nehmen und so. Und da wurde ich eingeladen, kann ich mich erinnern. Ich durfte mit den Offizieren sitzen. Ich meine, ich war ein neunjähriges Kind, aber ich durfte mit ihnen sitzen vorne, als die Messe angesagt wurde. Also für mich war die Reise das reinste Abenteuer.
Also dann seid ihr nach Australien und wohin in Australien? Wie habt ihr das alles schon vorher geplant gehabt, wo man dann arbeitet und wo man lebt und so? Oder hat sich das erst hinterher ergeben?
Das hat sich hinterher ergeben. Die ersten 3 Wochen haben wir in Bonegilla verbracht. Und mein Vater, so wie er es verstanden hatte, man kommt in Australien an und man kriegt Arbeit angeboten. Wir sind nur 3 Wochen in Bonegilla geblieben, weil es wurde meinem Vater zu bunt, das lange Warten. Sie hatten kaum 100 Pfund in der Tasche, ein bisschen Gepäck. Und er hatte einen Bekannten aus Nürnberg in Melbourne. Und den hatte mein Vater angerufen. Und dann ist mein Vater nach Melbourne, hat sich nach Arbeit umgeschaut, hat sich nach einer Wohnung umgeguckt und dann sind meine Mutter und meine kleine Schwester nachgekommen. Ich muss aber sagen, wir sind 59 angekommen. In 1963 sind wir in unser eigenes Haus eingezogen und wir haben in 4 verschiedenen Wohnungen gewohnt. Also irgendwie immer jedes Jahr woanders. Und die erste Wohnung war dreckig und speckig, muss ich sagen, aber es wurde nicht viel geboten für die armen Schlucker aus Deutschland oder von irgendwoher. Dann die zweite Wohnung war ein bisschen besser. Dann die dritte Wohnung. Also ich ging zur Schule in Inner City Melbourne war das. Da konnte ich die gleiche Schule für 2 Jahre besuchen, obwohl die Wohnung sich geändert hatte. Danach sind wir umgezogen zu einem anderen Ort. Da bin ich dann zu einer katholischen Schule gekommen, einfach weil es die nächste Schule war, nicht wegen...
Aber du hattest doch schon die heilige Erstkommunion gehabt, das war doch kein Problem.
Ja, also es hat gepasst, aber deswegen bin ich nicht dahin. Meine Eltern waren wirklich nicht gläubig. Da haben wir zuerst, wo haben wir da gewohnt? Jetzt muss ich wieder nachdenken. Ah ja, Balaclava und dann nach Prerain. In Prerain hatten wir dann unser eigenes Haus. Wenn ich sage unser eigenes Haus, wir haben ein Haus gemietet. Aber da sind wir für uns alleine gewesen. Zuvor hatten wir immer das Haus teilen müssen. Man hatte ein Zimmer oder zwei Zimmer oder die Hälfte von der Wohnung und so. Es war eine schwierige Zeit.
War also nicht das Paradies, was deine Eltern sich vorgestellt haben?
Nicht so genau. Meine Mutter hat immer gesagt, solange dass wir Arbeit kriegen und wo wohnen können, dann kriegen wir unser eigenes Haus, weil sie hat immer gesagt, wir gehen nach Australien, als sie sich da entschieden auszuwandern und ich sage, ich will mein eigenes Haus, wo mich niemand mehr rausschmeißen kann.
Und hat sie das denn im Endeffekt erreichen können?
Das hat sie erreichen können. Sie wohnt ja immer noch da, sie lebt immer noch da und sie hat schon gesagt, man muss sie raustragen.
In Melbourne, also wo das Haus dann gekauft wurde, in den Anfang der 60er.
Ja,
ja, in Wahnsinn. Melbourne. Und was hat dein Vater denn gearbeitet?
Er war ein Werkzeugmacher.
Ah ja.
Er hat das in Deutschland eben gelernt. Ich meine, das ist nicht sein Traumjob gewesen. Er hätte gerne was anderes machen wollen, aber durch den Krieg. Und er war immer gut mit Handarbeiten, also mit seinen Händen. Und das Werkzeug machen, das hat zu ihm gepasst, also diese Art Arbeit, weil er hat immer Kunstsachen gemacht. Er hat Sachen aus Holz gemacht, aus Zinn. Er konnte nähen, er konnte stricken, er konnte alles. Er konnte mein Spielzeug immer wieder gut machen, wenn da ein Loch war oder wenn irgendetwas kaputt war. Er konnte es alles wieder herrichten. Er hatte so diese Handschicklichkeit, ja. Was war die Frage jetzt wieder? Habe ich was vergessen?
Nein, gar nicht. Du hast es schön beantwortet. Ich wollte dich aber noch fragen, wie es für dich dann war. Du sagst, du bist dann direkt in die Schule gegangen hier in Australien. Aber du sprachst ja eigentlich nur Deutsch. Wie ist das gelaufen? Hast du da schnell Englisch gelernt?
Naja, in gewisser Weise habe ich mich immer für Sprachen interessiert, weil ich hatte mich gefreut, dass ich Englisch lernen werde. Und schon in Deutschland ist mein Vater in den Unterricht gegangen und hat immer so kleine Geschichten auf Englisch mitgebracht. Und die habe ich immer eifrig gelesen. Die haben mir gefallen. Also das hat mir irgendwie zugesagt. Und da hatte ich mich gefreut, dass ich Englisch lernen werde, eine andere Sprache. Ich war schon ich konnte nicht Italienisch oder Französisch, aber ich hatte diese Sprachen gehört, als wir in den Ländern Urlaub machten. Und da habe ich immer die Ohren gespitzt und irgendetwas aufgegabelt, ja. Und da war ich halt interessiert dran. Und ich konnte vielleicht etwas besser lesen. Und wenn ich sage, ich konnte lesen, ich konnte einfache Sachen auf Englisch lesen, das Reden war wieder was anderes. Bin ich in die Schule geschickt worden, ich weiß auch nicht, wie das geklappt hat, wenn ich drüber nachdenke. Es hat ein Diktat gegeben jeden Tag. Ja, das ist eine Erinnerung, die ich noch habe. Und das Diktat wurde an der Tafel angeschrieben und dann wurde es zugedeckt und dann musste man das nachschreiben, wenn der Lehrer das vorgesagt hat. Und meine kleine Nachbarin, kann ich mich erinnern, weil ich verstand ja eigentlich nicht, was da los war, die hat also gesagt, ich soll abgucken, was sie macht. Da hat sie schnell immer alles aufgeschrieben, was an der Tafel stand, ehe der Lehrer das Diktat machte. Und ich habe dann eben das Gleiche gemacht und da habe ich immer alles richtig gekriegt. Aber irgendwie ist es mir vielleicht auch nicht so schwer gefallen, Englisch zu lernen. Ich glaube, ich hatte eben das Interesse. Und da will ich nicht sagen, dass es nicht Vorfälle gegeben hat und so, aber irgendwie ist mir das nicht in Erinnerung. Die einzige andere in Erinnerung, die ich habe, einen italienischen Nachbarin ist das gewesen, kurz nach, das war in der ersten Wohnung noch, ja. Ich hatte ein Kaleidoskop und wir hatten uns, da war eine Lücke im Zaun und wir, kleine Mädchen, wir haben eben uns angesprochen durch diese Zaunlücke und da habe ich ihr ein Kaleidoskop gezeigt und sie hat das angeguckt und dann sagt sie, pretty. Und ich kannte das Wort und ich habe gesagt, nein, nicht pretty, pretty. Ich habe das eben nach deutscher Aussprache, ich habe eben, sie sagt pretty und ich sage, nein, pretty, pretty. Und leider so Kleinigkeiten, aber...
Aber du hast dich da schnell einpassen können irgendwie in deine Schulgemeinschaft und Freundinnen gefunden und so ohne Schwierigkeiten.
Naja, am Anfang war das vielleicht nicht so schwierig. Es hat manchmal schon Schwierigkeiten gegeben. In der ersten Schule nicht. Das war in so einer, sagen wir mal, in Inner Suburb gewesen. Und da waren viele, viele Kinder von anderen Ländern. Ich hatte Freundschaften mit Griechen, mit Italienern, also wo immer, aus welchem Land sie eben gekommen sind. Wir haben uns irgendwie angefreundet und es ging eigentlich ganz gut. Als wir dann von Richmond ausgezogen sind, dann sind wir in einer anderen Ortschaft, das hieß Balaclava zuerst, da ging ich dann zur katholischen Schule. Und da war es ein bisschen schwieriger. Da wollten, wo ich hingesetzt wurde, der anderen Schülerin hat das nicht gepasst. Sie wollte nicht neben dieser Fremden sitzen und so. Und da war es nicht immer so leicht. Aber da gab es, in der katholischen Schule gab es auch viele Kinder von anderen Ländern. Ich hatte Freundschaften mit Kindern aus Italien, aus Malta, aus Russland sogar, ich glaube aus der Ukraine ist das Mädchen gewesen. Ich hatte schon Freundschaften, aber es gab auch Streitereien und manchmal habe ich mich auch geschlagen. Es ist nicht oft vorgekommen, aber es ist vorgekommen, weil das eine Mal, da hat mich ein Mädchen geärgert, sie hatte irgendetwas über Deutsche gesagt und dann bin ich raus und da habe ich ihr eine Ohrfeige gegeben. Das weiß ich noch ganz gut. Aber ich verstand eigentlich nicht viel von, was im Krieg geschehen war und so. Ich hatte wirklich kein Verständnis davon. Das ist mir nach und nach gekommen. Habe ich zuerst durch den Fernseher gelernt. Wir hatten nicht den Fernseher, das hatten andere Leute. Aber na ja, die Kriegsfilme, die waren ja auch nicht immer die besten. Aber Da bin ich halt in die Sache eingeführt worden, wie es um Deutschland stand und so und was angerichtet wurde. Und das kam dann immer allmählich mit der Zeit, mit Weiterlesen, mit Studieren, obwohl ich erst später studiert habe und so weiter und bis man das alles richtig verstanden hatte. Ich glaube, einmal ist es vorgekommen, da, wo wohnten wir da? Ich kann mich noch erinnern. Ich bin aus der Schule gekommen. Und ich habe meinen Vater gefragt, was ist ein Nazi? Weil mich jemand so in der Schule angeredet hat. Und ich wusste nicht, was das war. Und mein Vater hat mir nicht geantwortet. Er hatte nur irgendwie gesagt, er hätte wirklich gedacht, dass ich das nicht hören musste. Also er war erstaunt, dass mir das jemand in der Schule gesagt hatte. Ich hatte aber keine Antwort bekommen. Das musste ich alles nach und nach selbst erfahren und studieren und verkraften. Ja,
es hat dich ja anscheinend doch schon beschäftigt, dein Leben durch, wenn du dann später auch die Geschichte deiner Mutter an der Uni untersucht hast und darüber geschrieben hast. Was hast du denn beruflich gemacht? Dann hatte das auch was mit Geschichte oder mit Sprachen zu tun?
Ja, das kam alles zusammen. Also ich habe erst, ich war 76 Jahre alt, da bin ich an die Uni. Da wurden Mature Age Students angenommen an Monash und da habe ich mich beteiligt, sag ich, weil ich wollte, ich hätte schon als junges Mädchen, also aus der Schule, an die Uni gehen können, aber ich hatte mich entschlossen, das nicht zu tun. Ich wollte arbeiten, weil Geld war immer eine Sache. Und ich wollte eben Geld verdienen. Und ja, das ist so gekommen. Da habe ich nicht an Studieren gedacht, obwohl ich gut an die Uni gekommen wäre. Ich hatte 6 Fächer, darunter auch Deutsch. Und das hätte ganz gut geklappt. Aber das ist nicht so gekommen. Aber ich bin eben, so viele Jahre später, bin ich zurück an die Uni. Und dann habe ich zuerst an Monash studiert. Und da habe ich mich für Linguistik interessiert, aber ich habe auch ein Geschichtskomponent mitgemacht, habe auch Deutsch mitgemacht. Und darunter habe ich dann eine Arbeit geschrieben, das war für den Geschichtskurs. Und da hatte ich damals meine Mutter schon interviewt. 99 wird das gewesen sein, ja. Und das war das Projekt, der lange Aufsatz, das hieß Leben unter Hitler, habe ich gemacht. Und ich hatte sie damals eben, hatte schon angefangen, damals sie auszufragen, was sie wusste. Mm. Was nicht so viel war, das war nicht ganz befriedigend, aber es war genug, dass ich eine gute Arbeit habe schreiben können.
Mm. Und hast du das denn beruflich hinterher dann nutzen können, dein Studium?
Ich wollte eine Familie haben. Ich habe eigentlich mit meinem Studium beruflich weniger angefangen. Ich habe Uni-Arbeiten gemacht und Analysen und so, aber richtig beruflich, dass ich was damit angefangen habe, das habe ich nicht. Ich hatte das mehr aus Interesse gemacht, das Ganze.
Ah ja, und dann hattest du also, hast du dich mehr um deine Kinder gekümmert? Du hattest also geheiratet und Kinder?
Ja, ich hab 3 Kinder und ich wollte eine Familie. Ich hatte eine große Familie in Deutschland. In Australien war nichts. Mm. Und ich wollte eine Familie haben. Mm. Und ja, das war mir zu dem Zeitpunkt wichtiger. Und das mit dem, was im Kopf rumgeht, das kam dann nachher. Ich meine, das ist, da die Zeit ist auch gekommen und das ist auch gut gewesen. Das war auch ist auch befriedigend gewesen. Ich habe sehr viele akademische Abenteuer auch erlebt.
Ja, du erwähntest Languages Action Alliance. Was hat es denn damit auf sich? Was machst du da?
Naja, das war eine Sache. Mein Doktorvater damals, das war damals an Melbourne Uni, glaube ich. Ja, das war nicht an Monash, weil ich war zuerst an Monash und dann habe ich eine Doktorarbeit an Melbourne Uni gemacht. Und mein Doktorvater damals, er war sehr besorgt um die Sprachkrise, also der Zweitspracherwerb in Australien. Also die Sache war nicht so gut.
Das ist ja immer noch nicht so gut, ne? Das ist ja immer noch.
Ja. Ist immer noch so. Und da wollte er Leute zusammenbringen, also nicht Akademiker unbedingt, aber Leute aus der Gemeinde, verschiedene Hintergründe, verschiedene Sprachen und so. Und wir sollten sozusagen irgendwie eine Lobbygroup werden, wenn da irgendetwas mit Sprache war in der Zeitung oder wenn da irgendwie eine Sache war. Das ist dann nicht ganz so gekommen. Viele Leute sind zusammengekommen von anderen Staaten in Australien auch. Jemand aus Westaustralien, jemand aus New South Wales, jemand aus Canberra, dann etliche von uns in Victoria. Wir haben viele Meetings gehabt, aber das hat sich dann vielleicht nicht ganz so entwickelt, wie mein Doktorvater es sich damals vorgestellt hatte. Immerhin, mich hatte diese Idee interessiert. Dachte ich, wie kann ich das weiterführen? Was kann ich tun? Was kann ich als einfache Person tun, als einzige Person. Und die Zeit hatte Facebook angefangen. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, oh, ich kann da eine Facebook-Site machen, ja. Und das hat sich dann auf diese Weise entwickelt. Und es sollte einfach so sein, dass man Auskunft austauscht, Informationen, Geschichten, Probleme und so weiter und so fort. Das ist so gekommen. Und das geht heutzutage noch. Also es freut mich. Ich glaube, das sind doch momentan so ungefähr 300 Leute, die da mitmachen am Facebook. Die sind auch nicht alle in Victoria, sind auch von anderen Staaten, sind sogar ein paar Leute von England dran. Und wir tauschen einfach Geschichten aus, machen Vorschläge, Ratschläge. Das geht halt so weiter. Aber was ich damit habe machen können, was Praktisches, das gehört nämlich auch dazu. Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, was kann ich noch anfangen? Wie können wir das mit, nicht nur für Deutsch, für alle Sprachen, also für Multiculturalism, Multilingualism, da hatte ich die Idee für den Melbourne Language Picnic. Weil der Melbourne Language Picnic, der hat das erste Mal ganz einfach in 2009 angefangen. Dann hatten wir den letzten in 2016 und das war auch der beste und der größte. Es war wunderbar. Die Idee war einfach, dass wir Leute finden, die zusammentreffen, Picknick bringen und dass wir uns über unsere Sprachen austauschen und die Sprachen vorstellen. Ja? Irgendwie ist es immer zustande gekommen. Und das Beste war, da hatte damals das Goethe-Institut mitgemacht unter Eva Schulz, die war damals die Direktorin. Und ihr hatte die Idee gefallen und sie hatte mitgeholfen, zuerst mit Spende und dann als sie in Rente gegangen ist, dann hat sie auch mitgemacht und hat geholfen, den Picknick zu organisieren. Und dann war der letzte, war auch der beste.
Sie hörten den zweiten und letzten Teil meines Gesprächs mit Brigitte Lambert, die ihre Familiengeschichte recherchiert, um diese später auch als Buch zu veröffentlichen und uns hier schon einmal über die Familie ihrer Mutter und auch über ihr eigenes Leben hier in Australien berichtet hat. Ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.